So, einen wunderschönen guten Abend hier aus Stuttgart, Bad Cannstatt. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr eingeschaltet habt auf violmediatv.de oder wenn ihr diese Aufnahme später einmal anschaut, zu unserer Serie Die Zeit des Endes. Und wir haben heute, wie immer, viel vor, eine ganze Menge. Und es heißt heute ein erfolgreicher Plan, 1841, Teil 1. Wir wollen sehen, wie die Milleriten jetzt angefangen haben, ihren Glauben weiter zu vermitteln. Da können wir eine ganze Menge von lernen, wenn wir Pläne legen und strategisch arbeiten wollen, das Evangelium in die Welt zu bringen. Und damit wir diese Lektion auch lernen, brauchen wir den Heiligen Geist. Und deswegen bitten wir ihn jetzt, dass er bei uns ist. Und ich möchte euch einladen, mit mir gemeinsam zu beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir auch heute Abend wieder die Gelegenheit haben, in unsere eigene Geschichte zurückzuschauen und wertvolle Lektionen zu lernen von Männern und Frauen, die alles gegeben haben, um der Wahrheit zum Triumph zu verhelfen. Und wir möchten dich bitten, dass wir dadurch inspiriert werden, auch das zu tun, was du auf unser Herz legst, die Bürde, die du uns gibst, um Menschen in dieser Zeit auf dein baldiges Kommen vorzubereiten. Sei du bei uns und führe uns durch den Heiligen Geist nach deiner Verheißung. Amen. ...1841 begann, wie alle Jahre zuvor, am 1. Januar. Und das Besondere war, es gab ja jetzt nur noch 3 Jahre bis zum Weltuntergang, nicht wahr? 1841, 1842 und 1843. Und wenn man das glaubt, dann ist so ein Jahresbeginn was ganz Besonderes, nicht wahr? Jedes Mal, wenn wir ein neues Jahr beginnen, dann nehmen wir uns was vor, nicht wahr? Und wollen, dass dieses Jahr besser wird. Aber wenn ein neues Jahr beginnt und man weiß, es ist das drittletzte der Weltgeschichte, dann ist das besonders feierlich. Und so finden wir am 1. Januar einen besonderen Aufruf, einen Lebensruf von Josiah Litch, hier Leitartikel in den Signs of the Times, dem Miller-Papier, dem milleritischen Papier. Und da richtet er sich an 3 Gruppen. Er richtet sich an die Prediger, die Ministers of Jesus, die Prediger und Pastoren, dann an die Christen, the Christian Professors, und an die Sünder, die Unbekehrten, the Unconverted Sinners. Alle 3 haben besondere Aufgaben, nicht wahr? Wenn die Welt bald zu Ende ist, dann müssen die Prediger ihre Aufgabe wahrnehmen, die Christen müssen erwachen und die Unbekehrten sollten ihre letzte Chance ergreifen. Und damit das nicht einfach nur durch Predigen geschieht und durch Zeitschriften, wie hier, ist Litch auf eine besondere Idee verfallen, die wir in variierter Form noch heute immer haben. Er kam auf die Idee, man sollte doch alle Adventgläubigen dazu animieren, kleine Bibelstudiengruppen zu Hause oder in ihren Städten zu formen. So quasi Hauskreise, wo man dann gemeinsam zusammenkommt, um die Bibel zu studieren. Und das hat er hier beschrieben. Ich lese nicht alles vor. Und dann sagt er auch, es könnte sein, also nimm deine Freunde und deine Nachbarn und andere Gläubige zusammen. Und dann sagt er, vielleicht ist es am Anfang ein bisschen schwierig, vielleicht hast du nur 2 oder 3, aber wenn du weitermachst und wenn du dranbleibst, dann wird es Frucht bringen. Und dann sagt er, Brüder, wer wird ein Vorbild sein und das machen? Und das hat sich natürlich dann schnell verbreitet. Und die Wahrheit ist, man erreicht die große Masse der Menschen nicht durch 1 oder 2 oder 3 Prediger, die das Land reisen. Man erreicht sie dann, wenn viele Gläubige in ihrem kleinen Umfeld, im kleinen Kreis das Evangelium weitergeben. In Hauskreisen, durch Bibelstunden, weil dadurch viel mehr Menschen erreicht werden. Ja? Meistens schauen wir auf einige wenige, die von Ort zu Ort reisen. Nicht wahr? Aber die Miller-Bewegung hat dadurch natürlich stark zugenommen, durch diese Idee, Bibelstudienklassen abzuhalten. Ebenfalls im Januar hat dann der berühmte Campbell, der Gegner von Miller, mal in seiner Zeitschrift, im Millennial Harbinger, die 3 Haupttheorien zum Millennium zusammengefasst, die zu der Zeit existierten. Und das ist für uns nochmal eine gute Zusammenfassung, dass wir uns richtig im Kopf das klar haben, was es da alles gab. Zu jener Zeit gab es in Amerika 3 Haupttheorien. Die eine, das war das, was eigentlich die britischen Adventgläubigen geglaubt haben, schon seit Jahrzehnten, und was jetzt immer mehr nach Amerika auch reinschwappt, zum Beispiel durch diesen James Beck, diesen sabbathaltenden Adventgläubigen aus Schottland. Die 2. Theorie ist die von William Miller und seinen Milleriten. Und die 3. Theorie, das ist die populäre Theorie, die mittlerweile von den meisten protestantischen Kirchen geglaubt wird. Schauen wir uns die ganz kurz nochmal an. Die Theorie der britischen Adventgläubigen, das ist James Beck, das sind natürlich auch all die anderen, die wir in den letzten Wochen immer wieder mal betrachtet haben. Vor allem ist es auch Josef Wolf und andere. Sie haben geglaubt, die Juden kehren nach Palästina zurück, sehr bald. Und dann kommt Christus auch sehr bald, vielleicht 1843 oder 47 oder 66 oder 67. Also sie hatten verschiedene Daten. Aber er kommt auf jeden Fall vor dem Millennium. Deswegen waren sie auch Prämillennialisten sozusagen. Sie kamen vor dem Millennium. Und dann regiert Christus mit den Gläubigen. Und entweder 1000 Jahre oder vielleicht sogar 365.000 Jahre. Da hat man die 1000 Jahre dann noch mit dem Jahrtagsprinzip ausgerechnet. Und Jesus regiert buchstäblich in Jerusalem. Das war die Theorie. Das hat auch Josef Wolf geglaubt und all die anderen britischen Adventgläubigen. Und während die Gläubigen mit Jesus regieren in ihrem verherrlichten Zustand, leben die Ungläubigen noch und sind sterblich. Ja, also sehr buchstäblich alles ausgelegt. Und dann kommt erst das Endgericht. Die zweite Theorie, das ist die Miller-Theorie, die kennen wir ganz gut. Israel spielt keine Rolle. Das Weltende kommt 1843. Alle Ungläubigen werden dann sterben. Und das war der Unterschied, warum die Miller-Bewegung so viel mehr Kraft hatte als die britische Adventbewegung. Die britische Adventbewegung hat gesagt, Jesus kommt und er kommt vielleicht direkt nach Jerusalem und dort wird dann die Kirche ihr Hauptsitz haben, aber die Welt geht nicht zu Ende. Ja, und das hatte nicht so viel Kraft sozusagen dahinter, als wenn jemand sagt, in 3 Jahren ist alles vorbei. Und das war das, was die Miller-Bewegung so besonders angetrieben hat, das Weltende. Und natürlich kommt Jesus. Und dann die erste Auferstehung und danach folgt das Millennium auf der neuen Erde und dann sind natürlich die Ungläubigen alle tot. Also es gibt nicht Gläubige nebst Ungläubigen und nach den 1000 Jahren gibt es dann die zweite Auferstehung und das Ende. Und in der populären Theorie, die seit dem 18. Jahrhundert mittlerweile wie so ein Sauerteig sich durch alle christlichen Kirchen verbreitet hat, da heißt es, das Millennium beginnt bald, irgendwann jetzt demnächst. Der Heilige Geist wird ausgegossen, die Juden bekehren sich, die Heiden bekehren sich, die Kirche hat Wohlstand, es gibt universalen Frieden, alle sind Christen und das gilt dann mindestens 1000 Jahre und dann kommt Jesus wieder. Ja? Also das waren die 3 Theorien. Wenn man sie zusammenfasst, an den 2 Hauptpunkten kann man sich das gut merken. Die These Millennium vor der Wiederkunft, da sagen die Briten nein, Miller sagt auch nein, aber die meisten Christen sagen ja. Kehren die Juden zurück, da sagen die Briten auch, ja. Miller sagt, nein. Und die Populäre sagt, ja. Das sind die beiden Hauptschwerpunkte, woran man diese 3 Haupttheorien, die damals existiert haben, unterteilen kann. Und man sieht, die britischen Adventisten hatten was gemeinsam mit Miller, aber halt auch einen schwerwiegenden Unterschied, der dazu geführt hat, dass diese beiden Gruppen niemals wirklich zusammenkamen. Warum jemand wie Josef Wolf oder andere niemals mit Miller wirklich engen Kontakt bekommen haben, weil dieser Punkt eine zu große Division war, sozusagen eine zu große Trennung. Und die beiden Punkte waren ausreichend, um einen zu Milleriten zu machen. Wir haben ja letztes Mal schon gesagt, etliche der führenden Milleriten haben gar nicht an 1843 geglaubt. Henry Dana Ward nicht, Henry Jones nicht, selbst Joshua Himes war sich unsicher, aber diese beiden Punkte waren schon ausreichend, um einen an Miller wirklich zu binden. Gut. Miller im Jahre 1841, im Januar, hat er gleich am 2. Januar wieder begonnen, sich auf Reisen zu begeben. Zunächst einmal hier nach Ballston Spa und dann wiederum nach Annford, hier in der Nähe seiner Wohnung. Im Bundesstaat New York hat er auch im Januar Vorträge gehalten. Wie hätte es auch anders sein können? Und dann finden wir hier am 15. Januar ihn mit einem Leitartikel über das Gericht. Ja, a Dissertation on the Judgment. Das Gericht kommt. In der gleichen Ausgabe wird der Plan angekündigt, man möchte eine neue Generalkonferenz halten, so wie letztes Jahr in Boston, diesmal in New York City, in die größte Stadt der USA. Das ist der Plan und daran sollen jetzt die führenden Leute arbeiten. Währenddessen geht in China der Opiumkrieg weiter. Die Chinesen haben ehrlich gesagt gegen die Briten nicht den Hauch einer Chance. Und die Briten erobern China so quasi im Handumdrehen, was die chinesische Volksseele ganz, ganz tief trifft. Denn für ungefähr geschätzte 3000 Jahre war China das Zentrum der Welt. Jedenfalls in ihrem eigenen Denken, nicht wahr? Und jetzt kommen diese komischen Barbaren da aus England und innerhalb weniger Monate ist China eine Kolonie. Im Januar 1841 wird Hongkong besetzt. Und daraus ergibt sich dann später die Tatsache, dass Hongkong britisch wird für lange Zeit. bis vor kurzem ist das gewesen, nicht wahr? Und dann ist es soweit, Miller ist wieder hergestellt soweit und er kann eine lange Reise auf sich nehmen. Und am 31. Januar, ist er wieder in Boston und zwar zu seiner vierten Vortragsreihe dort in Boston. Boston ist richtig zum Zentrum der Miller-Bewegung geworden. Weißt du, ob uns das so bewusst ist, dass Boston das Epizentrum der Miller-Bewegung war? Hier fanden die meisten Vorträge statt, hier waren die Signs of the Times, hier sind die meisten Bücher rausgekommen und dann von hier aus hat sich das hier so bis nach Portland hoch so verteilt. Das war das Gebiet. Hier ist da, wo Joseph Bates wohnt, da wohnt Alan Harmon, nicht wahr? Und hier so, das ist das Gebiet. Da wohnt Miller. Vierte Vortragsreihe in Boston. Und Tausende müssen nach Hause geschickt werden, weil der Saal zum Bersten gefüllt ist. Ja, also das hat diese Stadt wirklich auf den Kopf gestellt. Und natürlich, auch diesmal war das wieder auf Einladung von Joshua Himes, der alles hineingesetzt hat, um Miller vor die Massen zu bringen. Und dann am 1. Februar ist es soweit. Jetzt am 1. Februar kann Josiah Litsch zum ersten Mal die vollständige Auslegung von der sechsten Posaune endlich auch mit den Fakten belegen. Können wir uns noch letztes Mal erinnern mit dem Osmanischen Reich? Welches Datum war das nochmal, wo das Osmanische Reich de facto seine Autorität abgegeben hat durch dieses Übersenden des Ultimatums? Das war der 11. August, nicht wahr? Und es dauert bis zum 1. Februar 1841, bis die Amerikaner das auch mitbekommen. Ja? Also so verschieben sich sozusagen die Informationen. Und hier, das ist die berühmte Ausgabe vom 1. Februar, wo er das jetzt beschreibt, den 11. August 1840. Jetzt hat er alle Dokumente, all die Briefe sind angekommen aus Europa. Und er zeigt jetzt, das habe ich vor einem Jahr geschrieben und so hat sich erfüllt. Zack, 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 zack. Und Josiah Litsch schreibt später, dass aufgrund dieser Ausgabe und seiner weiteren Vorträge daraus 1000 Menschen in den nächsten Monaten ihm geschrieben haben, die alle gesagt haben, ich war ungläubig, ich war Atheist und aufgrund dieser Tatsache, was du da schreibst, bin ich Christ geworden. 1000 Menschen, allein aufgrund dieses Artikels und dieser Erkenntnis, dass das wirklich auf den Tag sich erfüllt hat. Und das hat der Miller-Bewegung einen Schub gegeben, die wir uns heute kaum noch vorstellen können. Steht sogar im Buch Vom Schatten zum Licht, wenn ihr das nachlesen wollt. Man sagt, dass in einigen großen Städten Amerikas die Atheistenclubs, da gab es so Clubs, wo sich die Atheisten getroffen haben, ja, um so ihre skeptischen Ideen zu verbreiten. Diese Clubs mussten zum Teil geschlossen werden, weil es immer weniger Mitglieder gab. Die wurden alle Christen. Und viele von ihnen sind Milleriten geworden, weil es kommt nicht oft vor, dass eine Prophezeiung sich in unserer Lebenszeit erfüllt. Sie ist vorher gesagt worden, nicht wahr? Und das hat also der Sache einen immensen Schub gegeben. Kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen. Naja, da beschreibt er das alles. Ich lese nicht alles vor, aber hier hat er die ganzen Zitate und so weiter. 11. August und hier nochmal 11. August. Und er sagt, die Macht ist gebrochen und die wird nie wieder zurückkommen. Und ja, das ist die Schlussfolgerung. In jenem Jahr, in dieser Zeit, im Februar, kommt auch das neue Buch von Miller heraus. Das ist quasi so ein bisschen so ein Sammelsurium von allem unveröffentlichten Material, was über ihn so zusammengetragen werden konnte. Heinz hatte das zusammengetragen, weil man ja dachte, letztes Jahr, er stirbt schon. Nun ist er wieder noch im Reich der Lebendigen. Aber trotzdem bringt man das Buch raus natürlich. Und es hat drei Teile. Im ersten Teil gibt es eine Biografie von Miller und einen Bericht über seine Wirkung, weil viele Menschen ein falsches Verständnis von Miller haben, weil sie in den Zeitungen lesen, man wird verrückt durch seine Vorträge, man wird kriminell durch seine Vorträge. Es gibt an einer Stelle sogar einen Bericht, dass jemand seine Familie umgebracht haben soll aufgrund von Millers Vorträgen. Also wüsteste Beschimpfung und deswegen ist es notwendig, den Leuten zu sagen, schaut mal, das passiert, wenn Miller Vorträge hält, das sind die Resultate. Ja? Und dann werden natürlich seine Bibelauslegungsmethoden nochmal erwähnt, die Erklärung biblischer Symbole, eine Zusammenfassung der Glaubensüberzeugung, die Chronologie der Bibel von Adam bis Christus, das Studium der prophetischen Chronologie. Und dann gibt es im zweiten Teil neue Vorträge. Das sind so Zusatzvorträge zu seinem eigentlichen Buch. Ein Aufruf an die Adventgläubigen und dann Vortrag über die Schlacht des Gog, Hesekiel 39. Sehr spannend. Wir gehen jetzt nicht in alle Details. Das würde zu weit führen, weil es jetzt auch nicht so bedeutsam war für die Miller-Bewegung. Aber er hat jetzt, nachdem er Daniel und Offenbarung sehr viel studiert hat, sich auch anderen Büchern zugewandt. Vortrag über die zwei Stöcke in Hesekiel 37. Ja, vielleicht habt ihr das jemals überhaupt schon mal gelesen. Da gibt es zwei Stöcke in Hesekiel 37. Oder dann ein Vortrag über die Zeit und die Pflicht in Römer 13. Ein Vortrag über was ist Wahrheit? Johannes 18. Weiß jemand die Geschichte in Johannes 18, worum es da geht? Johannes 18. Was ist Wahrheit? Kennen Sie die Geschichte? Pilatus stellt Jesus die Frage, was ist Wahrheit? Und hat Miller auch einen Vortrag drüber. Und dann die Vision Hesekiels. Könnt ihr raten, welches Buch ihn besonders beschäftigt hat? In letzter Zeit? Genau. Also es ist das Buch Hesekiel. Ich war immer wieder Hesekiel. Hier auch noch gleich nochmal dann Vortrag über das letzte Gericht. Apostelgeschichte 17,31. Das ist das, wo Paulus in Athen sagt, dass Gott einen Zeitpunkt gesetzt hat, wo er die ganze Welt richten wird durch einen Mann, den er dadurch vorher dazu bestimmt hat, nämlich Jesus Christus, und den Vortrag über den großen Sabbat. Hesekiel 20, Vers 12. Weißt du, was Hesekiel 20, Vers 12 sagt? Ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen. Und das ist einer unserer Lieblingstexte, um zu zeigen, dass der siebte Tag Sabbat heilig ist. Miller hat darüber gepredigt, hat das aber noch nicht gesehen, dass das mit dem siebten Tag Sabbat was zu tun hat, sondern für ihn war die Geschichte von sechs Tage siebter Tag ruhen, ein Typos auf 6000 Jahre und dann das Millennium, der siebte, der große Sabbat. Ja. Das hat ihn viel mehr interessiert. Und deswegen hat er über diesen Text einen Vortrag gehalten und dann auch aufgeschrieben, aber zum Sabbat ist er noch gar nicht durchgedrungen. Naja, und der dritte Teil sind dann noch Briefe und Antworten auf Kritiken und so weiter und so fort. Und das verkauft sich natürlich auch, wie man so schön sagt, wie warme Semmeln. Genau, dann am 15. Februar, schaut mal hier, kann das jemand lesen? Leitartikel, The Little Horn, The Pope. Der erste Leitartikel über das Papsttum, das kleine Horn, das jetzt anfängt, sich doch wieder in der ganzen Welt zu verbreiten. Und zwar vor allem auch durch Missionsbemühungen. Und dann, nach diesen Vorträgen in Boston, die er an zwei Orten gehalten hat, zum Teil auch in Südboston dann noch, ist er eingeladen nach, wo haben wir es denn? Genau, in Andover. In Andover ist ganz interessant. Da passiert Folgendes. Er bekommt während der Vortragsreihe einen anonymen Brief zugesteckt. In diesem anonymen Brief steht: Herr Miller, Ihre Vorträge sind totaler Unsinn, jetzt auf Deutsch gesagt. Sie können überhaupt nicht Hebräisch und Griechisch. Und wie können Sie dann wagen, so etwas zu predigen, wenn Sie gar nicht die Ursprachen kennen? Denn außerdem sagt die Bibel doch so, und dann werden ganz viele Verse zitiert. Haufenweise Verse, offensichtlich aus dem Gedächtnis. Denn alle diese Verse, die zitiert werden in dem Brief, stimmen so gar nicht. Was macht Miller dann? Der Brief ist unterzeichnet mit Anonymus. Einige Tage später, während der Vortragsreihe, dann gegen Ende des Vortrages, sagt er, gibt es jemanden hier unter den Zuschauern zu hören, der Anonymus heißt? Möge bitte Anonymus aufstehen. Also Totenstille. Und dann liest er den Brief von Anonymus vor. Und jedes Mal, wenn Anonymus so einen Bibeltext zitiert hat, schlägt er seine Bibel auf und liest den wahren Wortlaut vor. Und dann sagt er, es kann ja sein, dass ich kein Hebräisch und Griechisch kann, aber ich kann wenigstens Englisch. Und naja, dann hat er sich das geklärt. In Andover gibt es auch ein theologisches Seminar, wo junge Studenten ausgebildet werden zum Pastorendienst. Und die bitten Miller, könntest du bitte nur abends Vorträge halten, weil wir müssen vormittags und nachmittags im Unterricht sitzen und unseren Professoren zu hören. Und Miller kann das aber nicht einhalten, weil zu viele Leute seine Vorträge hören wollen. Und dann kommen einige Theologiestudenten zu ihm und sagen, also pass mal auf, wir glauben, was du sagst, was wollen wir denn jetzt machen? Wenn in 3 Jahren die Welt untergeht, jetzt studieren wir gerade noch Theologie, das dauert noch ein bisschen. Das macht ja keinen Sinn, jetzt noch Theologie zu studieren, wenn wir noch 2, 3 Jahre brauchen und dann geht die Welt unter, dann sind wir gar keine Prediger mehr. Und dann sagt Miller, dass sehr interessant ist. Er sagt, also wenn Gott dich dazu ruft, zu studieren, dann studiere. Und das ist meine volle Unterstützung. Aber wenn Gott dich ruft, ein Prediger zu sein, dann nimm deine Bibel und fang sofort an zu predigen. Und naja, ich weiß nicht genau, was sie dann gemacht haben, aber das war seine Einstellung. Gut. Gehen wir ein bisschen weiter. Ja, das ist doch interessant. Am 1. März kommt in den Science of the Times das erste uns überlieferte Diagramm, so eine Art Chart über die Zeitprophezeiung. Das ist nicht von Miller, das ist von einem anderen Millerit, von Calvin French, ich glaube. Im Vergleich zu späteren Karten ist das doch ein bisschen unübersichtlich, oder? Könnt ihr sofort erkennen, was hier was ist? Das hier sind die 2300 Jahre. Genau, das ist hier 457 vor Christus, da gibt es hier ganz viel Erklärung. Ja. Preis den Herrn, dass sie später daran gearbeitet haben, es ein bisschen deutlicher zu machen, nicht wahr? Das ist 457 und hier ist die Geburt Jesu, die Geburt Jesu und hier ist die Kreuzigung. Nicht wahr? Das sind dann die 490 Jahre hier. Und dann haben wir hier 508 und 538 und dann ist hier 1798 und hier ist 1843 und dann gehen hier die 1290 und 1335 und so weiter. Ich drucke das deswegen ab, auch für alle, die zuschauen, dass sie sehen, dass es hier nirgendwo im ganzen Diagramm irgendeinen Hinweis auf die sogenannten 2520 gibt, die manche als das Fundament der Adventbewegung ansehen wollen. Gibt es nicht. Ja, sind gar nicht da. Genau. Und dann noch was ganz Tolles. Da bin ich richtig begeistert. Das erste Wiederkunftslied, Second Advent Hymns, Number One, hat neun Strophen und alle voller Bibelverse vollgepackt. Ja? Könnt ihr das so erkennen, wie die Melodie geht? Oder soll ich es euch mal vorspielen? Oder? Okay. Jetzt muss ich ganz kurz hier. Die Kamera folgt mir, also wie uns folgt. Ja. Ich hoffe, dass ihr das von hier spielen kann. Also die meisten Miller-Lieder später sind so richtig so, ne? Wir gehen nach Zion. Aber das ist ganz anders, das ist ganz merkwürdig, das ist ganz toll. Das geht ungefähr so. Also ich spiele jetzt einfach mal ohne zu singen, ja. Das wäre zu viel. Schön, oder? Das ist sehr, sehr melancholisch und sehr, sehr schön. Und ich habe schon die Überlegung, irgendwann das mal auf Deutsch zu übersetzen und dann singen wir das mal alle gemeinsam. Aber das ist relativ hoch, man müsste es vielleicht in einer anderen Tonart über. Das ist sehr, sehr ernst auch. Das geht dann hier so, wenn die Posaune schallt und Jesus wiederkommt und die Engel dann kommen und die Ernte eingefahren wird und wo wirst du Sünder dann sein, nicht wahr? Und das ist ganz... Ja, das haben die dann wahrscheinlich auch gesungen. Und das war der Anfang von vielen Adventsliedern, die jetzt so nach und nach komponiert werden. Und dann auch dieser Bewegung ein bisschen, wie soll man sagen, ist nicht nur hier, sondern ein bisschen auch hier, nicht wahr? Ein bisschen Gefühl vermitteln. Naja, Anfang März ist Miller von Andover wieder zurück nach Boston, um dort seine fünfte Vortragsreihe zu halten. Das hat er an keinem anderen Ort gemacht. Also Boston war wirklich das Zentrum. Neue Vortragsreihe, diesmal in einer anderen Kirche. Und auch das natürlich ein großer Erfolg. Dann am 4. März. Was ganz, ganz, ganz Erstaunliches. Eigentlich zunächst mal nichts Erstaunliches. Der alte Präsident Van Buren, der US-Präsident, tritt ab. Und der neu gewählte Präsident William Harrison wird eingeführt am 4. März. Jetzt William Harrison hält zwei Weltrekorde, was US-Präsidenten angeht. Der erste ist, er hat die kürzeste Amtsdauer und der zweite, er hat die längste Antrittsrede gehalten. Das Tragische daran ist, beides hängt ziemlich miteinander zusammen. Denn am 4. März hält er eine zweistündige Antrittsrede ohne Mantel draußen im Kalten. Und kurze Zeit später hat er eine Lungenentzündung. Und nur 4 Wochen später ist er tot. Und deswegen kennt ihn eigentlich auch keiner so richtig. Und ist übrigens auch eine Lektion, die man daraus lernen kann. Ich war, sei niemals draußen ohne Mantel. Ja, das war also natürlich für die Nation ein Schock. Und als ob es eine Ironie des Schicksals wäre, ist im gleichen Monat ein Schiff namens President im nordatlantischen Ozean versunken. Und also verschwunden. Ja. Dampfschiff, das größte Dampfschiff der damaligen Zeit, einfach spurlos verschwunden. nicht wieder aufgetaucht. Keiner weiß, wo es geblieben ist. Wahrscheinlich ist es gesunken, nicht wahr? Die werden nicht auf der Arktis überlebt haben. Und naja, so sind gleich zwei Präsidenten im März 1841 verloren gegangen. Übrigens, 1841 war das Jahr, wie in keinem Jahr zuvor, wo Schiffsunglücke in Nordamerika passiert sind. Warum, weiß keiner so genau, aber es sind ganz viele Schiffsunglücke passiert, dort vor allem vor Neuengland. Genau, und dann im Frühjahr wenden wir unseren Blick mal etwas weiter nördlich, hier nach Palmyra im Bundesstaat Maine. Dort wohnt der mittlerweile 20-jährige James White. James White ist, ach, lass mir selbst erzählen. Im Alter von 15 Jahren wurde ich getauft und ich schloss mich der Christian Church an. Das ist die Gemeinde, zu der auch Joseph Bates gehört, zu der auch Joshua Himes gehört. Und er sagt, aber mit 20 Jahren hatte ich mich in meine Studien und meinen Unterricht an der Schule vergraben und das Kreuz beiseite gelegt. Also früh sehr entflammt gewesen für Christus und dann durch das Studium, nicht wahr, durch Schule und so weiter, mehr so auf die Welt geschaut. Er sagt, ich hatte mich nicht auf die Sünde der Gotteslästerung hinabgegeben, also hat nicht Gott jetzt verneint, und hatte auch niemals Tabak, Tee, Kaffee oder auch nur ein Glas Alkohol getrunken. Ja? Das war also damals schon Standard unter den Christen. Aber ich liebte diese Welt mehr als Christus und die kommende und betete das Studium an, anstatt den Gott im Himmel. Also ich glaube, viele, die vielleicht auch christlich aufgewachsen sind, können sich damit identifizieren. Ja? Christlich aufgewachsen, frisch, also als früh getauft und dann kommen so die Welt, da kommt das Studium, nicht wahr? Es gibt zwar viele Standards, die man trotzdem einhält, aber man hat keine echte Beziehung zu Christus. So ging es James White mit 20 Jahren. Und er sagt dann, mit dieser Einstellung kehrte ich von meiner zweiten und letzten Schule heim, als meine Mutter mir sagte, James, Bruder Oakes aus Boston hat in unserem Versammlungshaus Vorträge über die Wiederkunft Christi um das Jahr 1843 gehalten. Also jetzt gab es offensichtlich schon viele so unbekannte Leute, die in alle Himmelsrichtungen gerannt sind, um da Vorträge zu halten. Eine gute Reformation war die Folge, in der die meisten deiner Kameraden sich bekehrt haben. Wow. Jetzt schauen wir mal, was James White gesagt hat. Ich hatte den sogenannten Millerismus als was? Wilden Fanatismus betrachtet. Und jetzt haltet euch fest. Und dieser Eindruck war durch einen gewissen James Hall, der darüber in Palmyra sprach, noch verstärkt worden. Ja, also da gab es auch wohl ein paar junge Leute, die vor lauter Begeisterung über Miller auch manchmal das Negative erreicht haben, die irgendwelche Vorträge gehalten haben und das sah wirklich aus wie wilder Fanatismus. Jedenfalls hatte er schon seine ersten Kontakte damit und das war ihm alles so ein bisschen, also was sind das denn für Spinner? Aber als nun meine Mutter, deren Urteil und Frömmigkeit ich vertraute, mit mir über dieses Thema mit Ernst und Feierlichkeit sprach, war ich geschockt und bedrückt. Trotz meiner Einstellung verfestigte sich die Überzeugung, dass es sich vielleicht so verhalten könnte. Aber wie könnte ich das akzeptieren? Ich war unvorbereitet und meine Pläne für das Leben waren bereits gemacht. Ja, mit 20 Jahren hat man Pläne im Leben, oder? Da ist es nicht so einfach zu akzeptieren, dass die Welt in 3 Jahren vorbei ist. Und so hat ihn das ziemlich gewurmt. Aber er hat angefangen, Vorträge zu besuchen und das hat ihn wirklich überzeugt. Und für ihn war jetzt die Frage, als er immer mehr diesen Miller-Glauben kennengelernt hat, wie kriege ich das vielleicht meinen Studenten in der Schule, meinen Schülern untergejubelt? Soll ich da irgendwie auch drüber sprechen oder soll ich das für mich behalten? Da hat er jetzt die nächsten Monate sehr mit gekämpft, als junger 20-Jähriger. Kann sich immer noch an ihn hier erinnern? Ich frage einfach jedes Mal, bis uns dieser Name ins Gedächtnis kommt. Das ist George Storch. Super, fantastisch. Und das ist, also er hat noch nichts mit Miller zu tun, nicht wahr? Noch nicht. Aber er hatte sich ja von der Methodistenkirche getrennt wegen dem Zustand der Toten. Und 1841 hatte er einem befreundeten Prediger in der Methodistenkirche 3 Briefe geschrieben und in den Briefen gesagt, schau mal, deswegen glaube ich, dass die Toten wirklich tot sind, dass sie nicht gleich in den Himmel kommen und dass sie vor allem am Ende nicht dann in der ewigen Hölle brennen und so weiter und so fort. Und der Prediger sagt, hey, das sind wirklich gute Argumente. Du musst die veröffentlichen, aber bitte sag nicht, an wen du es geschrieben hast und dass ich dich dazu ermutigt habe. Und dann veröffentlicht er diese 3 Letters, diese 3 Briefe und macht sich erstmal keine Gedanken, aber er wird schon ganz bald dann an eine Gemeinde eingeladen nach Albany und soll auch darüber etwas sagen. Kommen wir dann später nochmal dazu. Aus der gleichen Kirche, den Methodisten, kommt auch er hier, Josiah Litch. Und er ist immer noch zu diesem Zeitpunkt Prediger in der Kirche dort. Und die Prediger haben dort die Aufgabe, von einem Ort zum anderen zu reisen. Bei den Methodisten ist es so, da gibt es keine festen Prediger, sondern die reisen dann von Ort zu Ort. Und Josiah Litch ist in einer Zwickmühle, denn er weiß, wenn ich immer mehr mich jetzt mit Miller beschäftige und vor allem Millers Sache verkündige, kann ich nicht länger Prediger bei den Methodisten sein. Soll ich es wagen, meine Stellung als Prediger der Methodisten aufzugeben, um Vollzeit für Miller zu arbeiten, also für diese Sache, 1849? Und im Frühjahr 1841 entscheidet er sich, bei der nächstbesten Gelegenheit sich eine Freistellung geben zu lassen und nicht mehr für die Methodisten Prediger zu sein. Also die haben zum Teil ihre Existenzen aufs Spiel gesetzt, so überzeugt waren die. Währenddessen hat Joseph Bates dann Miller überredet und hat gesagt, komm doch mal zu mir nach Hause, also in meinen Heimatort und halt mal eine Vortragsreihe bei mir in Fairhaven. Und das hat Miller auch dann gemacht. Von Boston aus ging es nach Süden, da nach Fairhaven, in den Heimatort von Joseph Bates. Das ist die Kirche, wo Miller die Vorträge gehalten hat, dort in Fairhaven. Und schauen wir mal, was Bates darüber zu sagen hat. Ich dachte, dass wenn er kommt, um von meinen Freunden und Nachbarn über die Wiederkunft Christi zu predigen, dann würde ich gerne meinen Sitz im Versammlungshaus anderen zur Verfügung stellen, wenn das Haus überfüllt ist. Ich hatte seine Vorträge gelesen und meinte, ich würde das meiste verstehen, was er predigt. Ich habe gesagt, ich mache das für die anderen. Ich lade ihn ein und dann sollen die mal zuhören. Aber nachdem ich den ersten Vortrag gehört hatte, fühlte ich, ich könne nicht darauf verzichten, die ganze Reihe anzuhören. Denn sein Predigen war äußerst interessant und weit besser als seine geschriebenen Vorträge. Also er muss noch ein viel besserer Vortragsredner gewesen sein, als nur ein Buchautor. Und als Buchautor ist er ja schon ganz gut. Aber seine Vorträge müssen wirklich eine enorme Kraft entfaltet haben. Das Haus war so überfüllt, dass ein Großteil nicht sitzen konnte. Und Joseph Bates saß auf seinem Stuhl. Und doch war alles ruhig und still wie in der Nacht. Wenn man am Tag nach dem Vortrag herumging, hörte man folgende Gespräche unter Nachbarn. Warst du letzten Abend beim Vortrag? Ja. Hast du jemals zuvor solch eine Predigt gehört? Nein. Also das war Stadtgespräch Nummer 1. Viele wollten mit Bruder Miller über seine Lehre sprechen und waren sehr angetan von seinen unverzüglichen biblischen Antworten. Brüder Heinz und Cole begleiteten nach Fairhaven. Seine Arbeit in dieser Woche scheint die Menschen hier sehr verändert zu haben, schreibt Joseph Bates. Und von Fairhaven war es dann nur ein Katzensprung da nach New Bedford, wo dann der nächste Vortrag stattfand, die Reihe. Und dann ging es nach Providence, der berühmte Ort, wo die erste baptistische Kirche Amerikas entstanden ist. Das ist eine andere Geschichte. Für Miller gar nicht so einfach, dorthin zu gehen, denn das war der Ort, wo einer seiner schärfsten Gegner, der Reverend Dowling, Pastor war. Und er hatte dieses Buch geschrieben gegen Miller, das dann so ein Standardwerk wurde, wo an die angeblichen Fehler von Miller aufgezählt wurden. Und da ist jetzt Miller hin, so quasi in die Höhle des Löwen. Und es kam, wie es kommen musste. Alle Kirchen waren gegen ihn gesperrt. Er durfte in keiner Kirche predigen. Also hat man dann die Stadthalle gemietet, hier in Providence. Und dann war die Stadthalle halt überfüllt, so lange bis zumindest die Baptisten ihre Kirche aufgemacht haben und gesagt haben, hey, wir müssen diesen Mann bei uns predigen lassen. Und viele Theologen kommen dann trotzdem und sagen, eigentlich hat der Miller gar nicht so Unrecht. Das ist wirklich gut, was der macht. Ach übrigens, Providence. Weißt du noch, was Providence übersetzt heißt? Vorsehung. Just in jener Zeit, als Miller dort in Providence seine Vorträge hält, will es die Vorsehung Gottes, dass die Milleriten einen Brief erhalten von jenem James Beck, dort aus England, der, wie gesagt, unterschiedliche Ansichten hat über das Millennium und so weiter, aber der dort erwähnt, zum ersten Mal gegenüber den Milleriten, dass er der Meinung ist, dass der siebte Tag, der Samstag, der Sabbat der Bibel ist und gehalten werden müsste. Das Problem ist nur, da die Milleriten nicht glauben, dass Israel eine Rolle spielt und der James Beck sowieso an einigen Punkten falsch liegt, Was haben sie jetzt wohl gedacht über seine Theorie mit diesem Sabbat? Das klingt ein bisschen zu jüdisch, oder? Da ist er bestimmt drauf gekommen wegen seiner Israel-Idee, nicht wahr? Und der Kontakt bricht ab. Und es gibt erstmal keinen weiteren Kontakt. Interessant, nicht wahr? Gott wollte schon ziemlich früh den Sabbat mit hineinbringen, aber es ist erstmal nicht dazu gekommen. Naja, dann am 4. April war, wie gesagt, nach genau einem Monat Harrison tot, gestorben an der Lungenentzündung, die sich bei seiner Antrittsrede zugezogen hat. Und sein Nachfolger wurde dann John Tyler, der Vizepräsident eigentlich gewesen ist. Und da war eine große Debatte, ist er jetzt Vizepräsident, der die Aufgaben des Präsidenten übernimmt, oder ist er echter Präsident? Also gegen seine Gegner hat er durchgesetzt, dass er echter Präsident ist, nicht wahr, weil er jetzt schon mal die Macht hat, dann hat er sich einfach als echter Präsident behandeln lassen. Von dort aus, von Providence aus, ist dann Miller noch nach Lowell hier und ist dann wieder nach Hause, nachdem er hier eine Vortragsreihe gehalten hat, wieder 3 Monate unterwegs gewesen in Massachusetts. Und dann ging es nach Hause, um ein bisschen Ruhe zu bekommen. Er war ja mittlerweile schon 59 Jahre alt. Nicht vergessen. Und dann, am 15. April, wird in den Signs die 2. Generalkonferenz angekündigt. Nicht in New York, wie man ursprünglich gedacht hatte. Das hat sich erstmal nicht so ergeben, sondern an einem anderen Ort. Hier haben wir die offizielle Einladung, die Nachfolge des Herrn und seine Apostel, die die glückselige Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit des guten, großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus erwarten, die die Auferstehung der Toten in Christus und die ewige Herrschaft der Gerechten in der neuen Schöpfung, die er machen wird, mit sich bringt, werden auf einer Versammlung in Lowell, Massachusetts, am 15. Juni um 10 Uhr hingewiesen. Und dann sagen sie, das Ziel des Treffens ist es, den Weg des Herrn vorzubereiten, einander in den Verheißungen seines Kommens zu trösten, die Aufmerksamkeit der Kirche auf den Reichtum ihres Erbes hinzuweisen, nicht in dieser Welt, sondern in der zukünftigen. Nicht in einem fleischlichen Jerusalem, nicht wahr? Achtung, ihr Briten, sondern im neuen Jerusalem, das von oben herabkommen wird und Wohnungen für alle hat, seien sie Juden oder Griechen, Europäer oder sogar Amerikaner, die durch den Glauben Kinder Abrahams sind. Und jetzt, sehr wichtig, lest mal genau, die Konferenz wird kein Platz für Kontroversen, Parteistreitigkeiten oder Denominations zur Schaustellung sein. Und schon gar nicht um die großen Säulen der Wahrheit, die Kirche, ihren Dienst, ihre Satzung oder ihre Sabbate, meint also Sonntage, anzugreifen. Stattdessen soll es eine Zeit der Erfrischung für alle Wanderer in der Wüste sein und so weiter. Das heißt, was sie gesagt haben ist, wir wollen dort niemanden haben, der kommt, um nur zu kritisieren und alles umzuschmeißen. Ja, wir wollen niemanden, der da irgendwie jetzt Streit erzeugen will oder Kontroversen, sondern wir wollen uns auf die Wiederkunft vorbereiten. Und dann schaut mal, wer dort unterschrieben hat. Und ich habe es hinzugefügt. Deswegen versteht ihr das mit den, besser mit den Kirchenzugehörigkeiten, aus welchen Kirchen die kommen. Wir haben 5 Leute im Generalkonferenzkomitee und alle 5 sind aus verschiedenen Kirchen. Deswegen sagen sie, bitte lasst uns nicht über Unterschiedlichkeiten zwischen den Kirchen debattieren. Weil wenn wir anfangen, darüber zu streiten, ob wir uns taufen lassen sollen oder nicht, dann sagt er ja und er sagt vielleicht ja und der sagt nicht so wichtig, ja, als Erwachsener. Oder wenn wir sagen, wir müssen eine Organisationsstruktur haben, dann sagt er ja und er sagt nein. Und wenn es heißt, nur die Bibel keine Glaubensbekenntnisse, sagt er ja, aber er sagt nein. Ja. Denn diese verschiedenen Denominationen haben Unterschiede. Und das waren, wie gesagt, die 5 führenden Leute. Miller, Litch, Himes, Jones und Henry Dana Ward. Und das war gar nicht ihr Ziel. Ihr Ziel war, Jesus kommt in 3 Jahren wieder. Bis dahin werden wir es auch so aushalten und Jesus sagt uns dann schon, wie es richtig ist. Das war die Einstellung. Nebenbei bricht natürlich die Science of the Times immer wieder auch Berichte über den Fall des Islam zur Bestätigung der Auslegung von Litch. Das überspringen wir aus Zeitgründen. Das ist vielleicht ganz interessant. Miller bringt dann im Mai. Genau. Ja, im Mai bringt er eine Übersicht aller wichtigen prophetischen Daten nach seiner Theorie. Und da findet sich natürlich auch der Anfangszeitpunkt dieser berüchtigten 2520 Jahre. Und noch ein anderes Datum, und zwar das Datum 607 vor Christus. Und da hat Miller die Idee jetzt bekommen, dass das der Beginn von 49 Jubeljahren sind. Weiß jemand, wie viel ein Jubeljahr ist? In der Bibel? 50 Jahre, genau. Und 49 Jubeljahre sind wie viele Jahre? 2450. Und jetzt ratet mal, was passiert, wenn man 607 vor Christus plus 2450 rechnet. 1843, genau. Das Problem ist nur, das Datum stimmt historisch nicht. Ja? Die Gefangenschaft war 605. Die Zeugen Jehovas haben immer noch das Datum. Ja? Das haben die von da übernommen und nicht korrigiert. Adventisten haben es später korrigiert. Aber nur, dass ihr das mal seht und also wisst, da gab es auch eine ganze Reihe von verschiedenen Berechnungen, die nicht alle immer gleich sofort richtig waren. Aber dann haben wir natürlich dieses solide Datum hier für die 2900 Jahre. Und die Geburt Jesu hat Miller auf das Jahr 4157 nach der Schöpfung gesetzt. Warum? Wenn er jetzt noch 1843 hinzukommt, dann haben wir genau 6000 Jahre. Also bei ihm hat alles genau gepasst, nicht wahr? Manchmal wurde es auch ein bisschen passend gemacht, wenn man ehrlich ist, an manchen Stellen. Es war immer zu gut, ja. Und dadurch, aber das Interessante ist, was wir sehen immer wieder, seine Anhänger haben meistens nur diese Punkte Daniel 8 und Daniel 9 und andere rausgegriffen und gar nicht so sehr die anderen Sachen. Und ich zeige das jetzt nur, wenn ihr das zuschaut, könnt ihr den Stopp machen und das noch alles im Einzelnen durchlesen, aber das haben wir alles früher oder später schon mal gesagt. Er hatte noch eine interessante Theorie, und zwar die 7 Monate aus Hesekiel 39, Verzeihung. Und 7 Monate sind 210 Jahre und vom Edikt von Nantes sind es genau 210 Jahre von 1588 bis 1798. Bisschen seltsam, aber wenn ihr das mal gesehen habt, das war auch da. Dann, und das ist jetzt sehr interessant, jetzt haltet euch fest. Wann ist es gewesen? Im Mai, 23. Mai, fährt Miller nach Edison, Vermont, um dort eine Vortragsreihe zu halten. Das ist jetzt kurz vor der Generalkonferenz, die dann in Lowell stattfinden soll. Und am 30. Mai hat er so starke Beinschwellungen, dass er seine Vortragsreihe abbrechen muss und sofort nach Hause fahren muss. Er hat eine rheumatische Entzündung und eine Wundrose. Und das an beiden Beinen. Kurz vor der zweiten Generalkonferenz. Weißt du noch, was vor der ersten passiert ist? Ist er auch krank. Und wenn jetzt noch jemand sagt, das ist Zufall. Also, das ist natürlich sehr interessant. Und er kann den ganzen Sommer nicht von zu Hause weg. Für viele Wochen wiederum bleibt er zu Hause ans Bett gefesselt. Es wird dann mit der Zeit besser. Er hat dann so Wasserkuren gemacht. Da gab es so mineralisches Wasser, das er angewendet hat. Er sagt, ich habe da weniger Vertrauen darin als in das Wasser des Lebens, aber ich probiere es mal. Und hat auch ganz gut funktioniert, aber er musste lange dort zu Hause bleiben. Währenddessen hat Josiah Litsch am 9. Juni die Gelegenheit ergriffen, vor der Jahreskonferenz der Methodisten in Providence zu sprechen und seinen Glauben zu verteidigen. Und der Leiter der Methodisten dort hat gesagt, aber Bruder Litsch, das mit 1843, ist das denn Methodismus? Und Litsch sagt, es ist nichts dagegen, also ist kein Widerspruch mit den methodistischen Vorstellungen. Und man einigt sich aber dann ganz friedlich und brüderlich, dass er nicht weiter Prediger sein soll für die Methodisten. Er hat darum gebeten, dass er jetzt sich voll und ganz der Miller-Sache hinwidmen kann. Miller, wie gesagt, ist zu Hause in seinem Haus festgenagelt, während alle seine Freunde wieder zusammenkommen zur Generalkonferenz. Und naja, hier in Lowell ist es, in einem der größten Orte in Massachusetts. Und wir gehen nur ganz kurz durch, ohne es ausführlich zu machen wie letztes Mal. Wiederum geht es um 10 Uhr los, man verliest die Einladung, man wählt einen Ernennungsausschuss und Henry Jones hält einen Vortrag über die Art und Weise der Wiederkunft Jesu. Nachmittags gibt es Gebet und Gesang, Ämter werden gewählt und Litsch predigt über die Natur und Nähe des Reiches Gottes. Also Jones und Litsch, das sind die beiden Hauptredner die ganze Zeit und die machen das ausgezeichnet gut. Hier bei der Wahl hat man jetzt ganz andere Leute gewählt, einige wiedergewählt. Joseph Bates wird einer der Assistenten für den Vorsitz, hat manchmal auch die Versammlung geleitet. Und hier habt ihr einige Leute, die dann natürlich besonders wichtig waren für Arrangements und Finanzen und so weiter. Und dann abends wird ein Brief von Miller vorgelesen, der wiederum sagt, ich verstehe nicht, ob ich dabei sein kann, aber wird schon richtig sein. Die Signs of the Times werden als offizielles Miller-Papier anerkannt und Litsch hält einen Vortrag über Offenbarung 20, über das Millennium. Nächsten Tag gibt es einen Vortrag von Jones über die Wiederkunft Jesu und die Zeichen der Zeit. Der ist deswegen so interessant, weil hier zum ersten Mal Jones sagt, schaut mal, der Sternenfall von 1833, könnte das nicht sein, dass das eine Erfüllung der Prophetie ist? Und der schwarze Tag von 1780, könnte das nicht sein, dass auch eine Erfüllung von Prophetie ist? Dass das alles Zeichen sind, die schon lange sagen, Jesus kommt wieder. Das hatte Miller alles gar nicht in seiner Theorie drin gehabt. Das war Jones, der zum ersten Mal, soweit ich das entdecken kann, darauf hingewiesen hat. Und dann natürlich die Kriege und alles Mögliche, was sonst noch so passiert ist. Die Zeit ist reif. Dann wird berichtet, wie das Werk voranschreitet. Es werden über $600, das war damals ein Vermögen, gesammelt, um Publikationen, Bücher, Zeitschriften zu verbreiten. Und Himes sagt, 600 sind nicht genug, wir brauchen $1000. Ja? Und er hat sie wohl im Laufe des Jahres noch zusammenbekommen. Und dann um 19.30 Uhr, am zweiten Tag, der große Höhepunkt. Litch hält seinen Vortrag über das Lieblingsthema, das er hat, das Osmanische Reich. Ja. Also das muss man auch gönnen, nicht wahr? Also wenn man schon den Mut hat, so eine Vorhersage zu machen und die trifft auf den Tag genau ein, dann kann man das verstehen, dass zur Primetime er vor hunderten Delegierten einen Vortrag hält und sagt, das habe ich gesagt, das steht in der Bibel, so habe ich es aufgelegt und es ist auf den Tag, hat es sich erfüllt. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für ein Schub gegeben hat. Die Leute haben gesagt, das gibt's doch gar nicht. Unfassbar. Also, wer da drin gewesen hat, das muss elektrisierend gewesen sein. Ja. Naja, am nächsten Tag, diesmal ging es sogar 3 Tage, kamen dann noch mehr Berichte aus Massachusetts, den anderen Bundesstaaten. Überall verbreitet sich diese Theorie von dem Weltuntergang 1843 wie ein Lauffeuer. Und am Nachmittag wiederum ein gemeinsames Abendmahl. Baptisten, Methodisten, Episkopale, Christian Connection, all die verschiedenen Denominationen zusammen. Das ist sonst weder bei der Antisklaverei möglich gewesen, noch bei der Antifreimaurerei, noch bei der Gesundheitsreform. Immer gab es da Streitigkeiten zwischen den Denominationen und hier zum ersten Mal nicht. Der Geist Gottes bringt die verschiedenen Fraktionen zusammen auf dieses eine Ziel. Jesus kommt wieder. Weitere Komitees werden gewählt und am Ende hält mal jemand anders einen Vortrag, nicht wie immer nur Litch und Jones, Bruder Reed, über Offenbarung 3, Vers 14 bis 22. Und das handelt von welchem Thema? Das wisst ihr, oder? Laodicea, genau. Und damit endet die Konferenz. Da haben wir es nochmal. Das ist dann der spätere Bericht. Da könnt ihr alles nachlesen, wenn ihr das anschaut später. Und hier nur ganz kurz. Das ist von dem Vortrag von Litch, nicht wahr? Der 11. The 11th of August 1840. Gibt die ganzen Quellen an und beschreibt das ausführlich. Und dann, und damit schließen wir, werden 9 Punkte festgelegt als Plan. Man macht einen Zirkularbeschluss und sagt, das ist jetzt das, was wir tun wollen. Mittlerweile ist man sich ganz sicher, was die Wiederkunft angeht, man ist sich ganz sicher, was das mit den Juden angeht, dass das keine Rolle spielt. Man hat jetzt den Glauben gefestigt. Diese beiden ersten Generalkonferenzen haben ein festes Fundament gelegt. Was ist Millerismus? Und das ganz ohne Miller. Ja, allein anhand der Bibel. Und jetzt kommt dieser Schluss. Was sollen wir tun, um dieses unser Fundament, das sich schon immer mehr ausbreitet, jetzt systematisch in der ganzen Bevölkerung zu verbreiten? Das sind die 9 Punkte. Erstens, persönliche Weihe zu Gott mit Wachsamkeit und Gebet. Übrigens, diese 9 Punkte sind super aktuell. Ich glaube, man kann ganz viel davon lernen. Bevor man irgendwas anderes macht, sagen sie, weihe dich selbst Gott. Wenn du nur Aktionismus betreibst, bringt es gar nichts. Persönliche Weihe zu Gott. Dann, persönliche Gespräche über die Wiederkunft mit Hilfe der studierten Bibel. Jeder Millerit sollte seine Bibel gut kennen und dann persönliche Gespräche führen. Mit den Nachbarn, mit den Freunden, mit den Arbeitskollegen. Ja? Wir können nicht darauf vertrauen, dass Miller von Ort zu Ort reicht. Das wird nicht ausreichen. Jeder muss persönliche Gespräche führen. Drittens, wir gründen Bibelklassen zum Studium der prophetischen Themen. Und zwar am besten immer Sonntagnachmittags nach der Kirche. Dann kommt man zusammen, also die Baptisten gehen in ihre Kirche, die Methodisten in ihre Kirche, die Kongregationalisten in ihre Kirche und am Sonntagnachmittag kommen sie alle zusammen und studieren Daniel Offenbarung. Und das haben die gemacht. Und das hat der Bewegung Feuer gebracht. Dann aber auch Social Meetings. Weißt du, was Social Meetings sind? Das sind so quasi Hauskreise, die mehr also so ähnlich wie unser Gebetstreffen, wo man kommt und wo man Erfahrungen berichtet. Das haben sie ein bisschen von den Methodisten. Die haben diese Klassentreffen gehabt, wo man dann kommt, Mittwochabend oder so, und dann berichtet man, mir ist es so ergangen in der Woche und man betet dafür und ich habe das Gebetsanliegen und betet für Tante Emma und für Bruder X und Y und Zeugnis für Gebet und Ermahnung. Das heißt, es ging nicht nur um Prophetie, es ging um das gesamte Konzept christlicher Vorbereitung. Fünftens, schaut mal, das ist doch voll, oder? Man soll den Pastoren Fragen zu Bibeltexten stellen, um sie so zum Bibelstudium bewegen. Also nicht zu deinem baptistischen Pastor gehen und sagen, du liegst falsch, sondern, hey, erklär mir doch mal, was sagt Daniel 8, Vers 14? Erklär du mir mal. Wie siehst du das? Also wie hat sich die Offenbarung 9 schon erfüllt hier mit der sechsten Posaune? Was meinst du? Oder sag mir doch mal, ist das Jahrtagprinzip jetzt gültig oder nicht? Erklär mir mal anhand der Bibel, ja? Ganz geschickt. Super. Buchverteilung. Ja, verteilt Bücher. Aber jetzt Achtung, gleichzeitig soll weiterhin normal gearbeitet werden. Also sie sagen, bitte gebt nicht einfach euren Job auf und rennt jetzt durch die Gegend. Und dann werden wir Fanatiker genannt. Ja, ihr arbeitet weiter, bleibt bei eurem Job, aber tut, was ihr könnt. Denn natürlich wussten auch Millers Mitarbeiter, die menschliche Natur ist so, die neigt gern zu extrem. Nicht wahr? Und wenn man dann begeistert ist, Jesus kommt in 3 Jahren wieder, dann könnte es manchen geben, der dann über die Stränge schlägt. Siebtens, Adventgläubige, Achtung, die in ihren Kirchen Widerstand erfahren, sollen wo bleiben? In ihren Kirchen bleiben, um einen guten Einfluss auszuüben, aber man soll in jedem Fall die Umstände beachten. Also, es mag Ausnahmen geben, aber in der Regel war es nicht das Ziel, die Leute aus den Kirchen rauszuholen, sondern dort die Adventbewegung hineinzubringen. Achtens, trotz Widerstand, Hohn etc. sind zu erwarten und sollten nicht zu Murren und Ungeduld führen. Kann man viel von lernen, oder? Das wussten sie gleich schon damals. Und noch eine ganz, ganz interessante Sache, Einführung von freien Adventbibliotheken in jeder Stadt. Sie hatten das hehre Ziel, in jeder Stadt in den USA einen Ort zu haben, wo der normale Mensch hingehen konnte und Bücher lesen konnte über die Wiederkunft. Ja? Bibliotheken waren damals gerade erst so im Kommen und das war die Gelegenheit, das Medium zu verbreiten. Ja, Litch ist unterwegs und wurde dann ernannt zum Generalagenten, der jetzt im Auftrag der Miller-Bewegung Publikationen verbreiten sollte. Und er hier, weiß jemand noch seinen Namen? Fitch, genau. Er ist immer noch kein Millerit, hat noch keine Ahnung, also, aber er kämpft mittlerweile ganz stark für die Kraft des Evangeliums. Im Juni hält er eine Predigt mit dem Titel Die Kraft des Evangeliums, Römer 1, Vers 16. Und zwar die Kraft über Sünde. Das ist ein großes Thema. Sünde überwinden durch die Kraft des Evangeliums. Und das wird ihn später noch von ganz großer Bedeutung machen, auch in der Miller-Bewegung. Am Ende des Junis schreibt Heims an Miller über den Fortgang der Konferenz und sagt, schau mal, es war so ein Segen. Kein Streit, keine Trennung. Stattdessen, die Brüder kommen immer mehr zusammen und es gibt immer mehr auch die Miller auf das Datum 1843 folgen. Das Datum verfestigt sich und er sagt, du, wir haben so viel Geld gesammelt, wir können Publikationen drucken und verbreiten. Es wird ein Segen werden. Und so ist Miller getröstet, dass ganz ohne ihn Gott es schafft, eine mächtige Bewegung aufzubauen, die seine Lehre weiter verbreitet und trotzdem das Ganze ohne Personenkult abgeht. Das ist ziemlich genial, wie Gott das gemacht hat. Nächste Woche haben wir dann das Crescendo der Konferenzen. Der Puls schlägt und schlägt dann immer mehr und wir werden sehen, wie das weitergegangen ist und ob Miller sich nochmal erholt hat von seiner schlimmen Krankheit, ob er nochmal wie eingreifen konnte in das Geschehen. Und ich glaube, wir haben wieder eine ganze Menge gelernt über das Denken unserer Pioniere auch, nicht wahr? Über die Art und Weise, wie sie rangegangen sind, kann man eine ganze Menge von lernen. Und wir haben ohnehin nichts zu befürchten für die Zukunft, es sei denn, wir vergessen, wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat. Nicht nur in Bezug auf die Art und Weise, sondern auch auf die Lehre und auf all das. Nicht mehr, hat uns Stück für Stück geführt. Jetzt haben wir eine kurze Pause und werden dann in 5 Minuten wieder zum Offenbarungsseminar schreiten. Dazu seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Bis dahin wünsche ich euch Gottes Segen.
Diese Aufnahme wurde von Audioverse präsentiert. Eine Internetseite, die sich der Verbreitung des Wortes Gottes unter anderem durch kostenlose Predigtaufnahmen widmet. Für mehr Informationen über Audioverse und für weitere Predigten empfehlen wir unsere Internetseite www.audioverse.org.